Sie will es wissen, sie will Oberbürgermeisterin werden für die Landeshauptstadt Erfurt und da hat sie sich einiges vorgenommen, den Mann vom Thron oder vom Sessel zu stoßen. Mit einem großen Budget, mit viel Kraft und viel Engagement will sie es wissen und besser für Erfurt sein. Ich begrüße recht herzlich Marion Weißmann. Schönen guten Tag, Frau Weißmann.
Ja, einen schönen guten Tag, Herr Rose. Grüße Sie.
Angriffslustig, sind kampfesmutig und aber auch entschlossen, das Ding zu wuppen. Kann das sein?
Na, ich will Oberbürgermeisterin von Erfurt werden. Da bin ich entschlossen und ich bringe all das mit, was ich an politischer Erfahrung habe, aber auch die Leidenschaft für meine Heimatstadt. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin ein Erfurter Kind und ich liebe diese Stadt. Ich sehe aber auch, dass hinter vielen Prestigebauten eben nicht alles in Ordnung ist. Marode Schulen, die Bürger fühlen sich unsicher und viele fühlen sich mit ihren Problemen aus den Stadt- und Ortsteilen einfach nicht ernst genommen. Und das kann man einfach besser machen. Da kann man vieles besser machen in Erfurt. Und deshalb habe ich meine Themen so gewählt, dass ich das aufgreife, was den Erfurtern und Erfurterinnen auf der Seele brennt. Und damit gehe ich rein und sage, das ist mein Angebot. Das möchte ich besser machen. Ihr müsst es entscheiden, aber ich habe ein Angebot.
Jetzt müssen Sie den schmalen Grat hinkriegen, zwischen Erfurt nicht allzu schlecht reden, aber auch nicht allzu gut reden, weil Sie dann ja sagen, der OB hat gar keinen schlechten Job gemacht. Oder ist es eigentlich egal, wer OB ist, es läuft sowieso?
Nein, es ist nicht egal, wer OB ist, überhaupt nicht. Das kann man ja sehen, dass ein gutes Fundament gelegt wurde in der Zeit, als Manfred Ruge Oberbürgermeister von Erfurt war, der wirklich von der Pike auf neu aufbauen musste. Und auf diesem Fundament hätte man ja eigentlich weitermachen können und auch in dem Tempo weitermachen können. Aber in den letzten 12 Jahren ist nicht viel passiert. Und wenn man mal fragt, was nicht aus der Kraft der Eigendynamik entstanden ist, dann gibt es so viele Fragezeichen. Und ich glaube mal, Erfurt hat Besseres verdient. Erfurt kann es auch besser. Und vor allen Dingen haben wir so viele wundervolle Menschen, Erfurterinnen und Erfurter, die auch einfach mehr einbringen wollen. Und diesen eine Stimme zu geben und ihnen auch einen Punkt zu geben und zu sagen, mit der Frau möchte ich das vielleicht jetzt machen und möchte ich das gestalten. Das ist mein Herzensanliegen.
Wenn Sie sagen, in den letzten 12 Jahren ist nicht viel passiert, es sind viele Menschen hierher gezogen, dem Stadtsegel geht es nicht so schlecht, wenn ich in andere Städte gucke. Erfurt ist so eine nette Stadt. Wir haben Touris, die hierher kommen, junge Leute, die Geburtenraten steigen. Und Andreas Bausmann ist doch auch ein netter Kerl. Also da kann man doch alles so lassen, wie es ist.
Ja, das ist ja nur nicht das Verdienst von Andreas Bausmann, sondern ich glaube mal, die jungen Leute finden es gut, in einer größeren Stadt ihre Zukunft zu finden und sie ziehen aus dem Umland zu uns, was ja auch nicht so ganz einfach für das Umland ist. Die sind da nicht glücklich drüber, aber sie wollen ihre Berufschancen hier wahrnehmen und die Industrie, die sich hier angesiedelt hat, das ist auch nicht unbedingt, weil viel gefördert wurde oder weil viel angeboten wurde, sondern weil viele sehen, das ist ein großes urbanes Zentrum und hier entwickelt sich was. Hier sind Autobahndrehkreuze, hier ist der ICE-Knoten, hier muss man sein. Und deshalb hat sich vieles auch vor dem Hintergrund der Vorarbeiten in den 90er Jahren eben fast wie von selbst entwickelt. Aber was hätte man tun können? Das ist ja meine Frage. Wenn man mit mehr Power daran geht, mit mehr Werbung für diese Stadt, mit mehr Ideen und mehr Engagement, und da sage ich mir, ein Oberbürgermeister, der muss nicht alles selber machen. Aber erstens muss er die Richtung vorgeben, er muss eine Idee haben, wo will ich hin mit dieser Stadt, was will ich entwickeln, was ist die Überschrift für diese Stadt. Und seien wir mal ganz ehrlich, es gibt ja auch ein paar etliche Baustellen, wo nicht nur die Erfurter nicht glücklich sind, sondern auch die, die aus den Orts- und Stadtteilen und aus dem Umland zu uns kommen, wenn wir die Sicherheitsfrage zum Beispiel ansprechen.
Also zu den Baustellen und der Sicherheitsfrage kommen wir noch mal ein bisschen zum Warmmachen, wo ich das Gefühl habe, dass Sie schon ganz schön warm sind. Also voll im Wahlkampf.
Immer voll drin.
Aber wir haben ja in Ruhe eine Stunde Zeit.
Genau.
Hier nochmal zurück zu sagen, Sie sagen jetzt die Ruge-Ära und nach den 90ern. Da sind ja auch ein paar Sachen passiert, wo man jetzt im Nachhinein sagt, um Gottes Willen, da hätte man ein bisschen genauer hinschauen müssen. Also die Mafia hat sich ja breit gemacht. Die MDR-Kollegen haben das ja nun seit Jahren rausgefunden, dass die Drangheta sich hier eingenistet hat. Alles ein bisschen schwierig. Jetzt ist die armenische Mafia dazugekommen. Sind da auch nicht in den 90ern auch Fehler gemacht worden? War das Blauäugigkeit? Muss man nicht im Nachhinein sagen. Also auch in der Ruge-Ära sind Fehler gemacht worden?
Also ich glaube, es kann keiner behaupten, dass er keinen Fehler macht. Und das ist auch ganz normal. Da muss man dazu auch stehen. Mhm. Aber manches hat man auch einfach nicht gewusst. Denken Sie mal zurück, was damals an der Tagesordnung war. Das sind Arbeitsplätze über Nacht weggebrochen. Tausende.
Deindustrialisierung.
Was tut man da? Verwaltung musste neu organisiert werden. Wie macht man das jetzt? Wo versichert man sich jetzt? Krankenversicherung und andere Dinge. Was passiert mit den Schulen? Wie entwickelt sich? Über Nacht sind Leute weg, die einfach auch ihren Lebensmittelpunkt dann woanders suchen.
Die sind rübergemacht.
Und ja, wir können das ja auf den Punkt bringen. Da waren einfach ganz andere Dinge zu regeln, nämlich der tägliche Alltag war zu organisieren, dass er funktioniert und dann noch einen Blick nach vorne zu richten, dass man die Dächer dicht kriegt. Was macht man mit dem Andreasviertel? Wie behält man Arbeitsplätze? Wie schafft man Zukunft? Also ich glaube mal, alle Achtung für diejenigen, die in der Anfangszeit sich zusammengeschlossen haben. Und ich muss ja mal eins sagen, es war ja das Tollste. Wenn man heute in den Stadtrat guckt, da haben wir lange Sitzungen, heftige politische Debatten. Da gibt's kaum noch parteiübergreifend irgendetwas, was man als Konsens rausarbeiten kann, weil jeder meint, wenn das vom anderen kommt, dann kann man das nicht annehmen. Das finde ich nicht gut. Das hat auch eine Stadt nicht verdient. Das kann man auch besser machen. Und am Anfang, in den Anfangsjahren, da hatten wir das größte Stadtparlament. Ich war selber nicht Mitglied damals, aber ich habe das von außen betrachtet und verfolgt. 120 Stadträte und Stadträtinnen, und die waren schneller fertig und waren sich manchmal schneller einig, als es heute ist. Und ich finde mal, so als Oberbürgermeisterin einer Stadt würde ich auch alles dafür tun, dass diese politische Kultur wieder eine andere wird. Mehr miteinander auch Ideen entwickeln, die Fraktionen einbeziehen. Es war früher üblich, dass die Fraktionen, die Fraktionsvorsitzenden, die Parteivorsitzenden mal an den Tisch geholt wurden des Oberbürgermeisters, dass man einfach auch mal nachdenken kann, ohne dass das gleich morgen in der Zeitung zu lesen ist. Mhm. Und das also wünsche ich mir eigentlich auch wieder, dass so ein anderes Klima, einfach ein besseres Klima, was Leute auch animiert und sagt, das ist nicht die politische Kaste, die machen sowieso, was sie wollen, sondern meine Meinung als Bürger spielt hier eine Rolle und ich kann mitmachen. Kommunalpolitik ist doch was ganz Hautnahes. Wenn Sie aus der Tür rausgehen, spüren Sie, das ist Kommunalpolitik. Entweder falle ich in ein Schlagloch oder ich freue mich über was anderes, aber das ist Kommunalpolitik hautnah und das zu gestalten, das ist es doch wert.
Manfred Ruge, der war ja so ein bisschen papamäßig, der hat die Leute tatsächlich an einen Tisch geholt, ob nun in Hinterzimmern oder sonst wo, und hat das so geklärt. Das war so der paternalistische, so patriarchmäßig und auf den der große Mann mit dem Vollbart und so weiter. Hätten Sie auch sowas Mütterliches, sowas auf den Tisch hauendes in Ihrer Führungsstruktur? Wären Sie so drauf? Oder wie sind Sie von der Führungsmentalität? Weil Sie haben ja schon zwei Ministerien geleitet oder war sogar drei?
Drei
Finanz,
Ministerien,
Justiz,
genau.
Und dann Staatskanzlei. Genau, ist ja auch faktisch ein Ministerium. Wie waren Sie da so als Chefin?
Also wenn ich das wiedergebe, was andere sagen, muss ich eine tolle Chefin gewesen sein.
Also nicht jeder ist immer toll.
Also nein, aber ich habe einen durchaus klaren Führungsstil, wo ich sage, zuerst mal vertraue ich meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern, ich fordere aber auch was. Ich fordere auf, eine eigene Meinung zu haben, die zu sagen, sich nicht zu drücken, sondern die Dinge auf den Tisch zu legen, und dann fordere ich auch zu den Themen Antworten. Und für mich gehört es zum Führungsstil dazu, dass man sich zusammensetzt, die Dinge berät, und ich war immer oft so, dass ich einfach mal zu den Referentinnen oder Sachbearbeiterinnen gegangen bin und habe gesagt, so, jetzt gucken wir uns das mal zusammen an, wie sieht das aus, was machen wir jetzt, was können wir jetzt an unterschiedlichen Wegen gehen, und dann hat man das miteinander besprochen. Das waren oft lange Sitzungen, also ich habe ja Projekte neu entwickelt, das hat mir ja wahnsinnig Spaß gemacht, deshalb bin ich ja auch in die Politik gegangen. Als Justizministerin habe ich das Thüringer Güterichtermodell entwickelt, das ging auch nicht ohne Konflikte. Das ging mit vielen Debatten mit den Rechtsanwälten, mit den Richtern. Das hat viele Stunden gekostet. Aber hinterher war ein Modell da, was für die Bürger einen besseren Weg, mehr Befriedung in Gerichtsverfahren gebracht hat. Und das ist so meine Sache, warum ich überhaupt hauptberuflich in die Politik gegangen bin. Ich wollte das ja nie. Aber ich habe gemerkt, wenn du was federführend gestalten willst, dann musst du auch mal den Mut haben, an die Spitze zu gehen. Und das ist so mein Ding.
Sie wollten das nie. Das fing ja zu DDR-Zeiten an. Sie waren ja in der DDR-Block, CDU, Blockpartei und waren sogar in der Volkskammer. Das hat sich so ergeben, oder wie ist das zustande gekommen?
Da finde ich jetzt klasse, dass Sie das Thema ansprechen. Das gibt mir nämlich Gelegenheit, mal aufzuräumen mit einem Vorwand oder Einwand, der mir immer vorgehalten wird, der aber wissentlich falsch ist. Da gibt's ja diese Aussage, ich hätte zu den Ereignissen auf dem Platz des himmlischen Friedens zugestimmt. Das ist glatt gelogen, und das verbreitet man wieder besseren Wissens. Darüber gab es gar keine keine Abstimmung in der Volkskammer, sondern man hatte vor, darüber abstimmen zu lassen, und zwar die SED. Und als man gemerkt hat, dass die CDU dann hätte dagegen gestimmt, hat man das ganz schnell geswitcht. Und es gab keine Abstimmung, aber im Fernsehen. Und das war eben damals diese verzerrte Realität, dass man Potemkinsche Dörfer dargestellt hat. Im Fernsehen hat man abstimmende Abgeordnete gezeigt. Mhm. Inzwischen ist das widerlegt und aufgeklärt, aber es verbreiten eben viele wieder im besseren Wissens. Und Volkskammer, um das mal zu sagen, die wenigsten wissen eigentlich, dass das kein hauptamtliches Parlament war. Die Volkskammer war ein Scheinparlament. Es sollte zeigen, dass die DDR auch sowas wie Demokratie hat. Und da ist man 2-3 Mal im Jahr zusammengekommen.
Sie haben im städtischen Bauamt gearbeitet?
Für ein paar Stunden. Das war meine hauptamtliche Tätigkeit. Aber vielleicht darf ich das noch zu Ende sagen. Nur vielleicht, um eins zu sagen, also ich gehörte zur CDU und nicht zur führenden SED. Und als ich mit meinem CDU-Parteibuch in meinem Betrieb Robotron, da war ich zuerst angefangen, meinen Arbeitsplatz einnehmen wollte, war der besetzt. Warum? Weil ich eben zwischen Vertragsabschluss und Aufnahme der Arbeit in die CDU eingetreten war. Also so systemstabilisieren kann ich da nicht gewesen sein. Um es mal etwas locker zu sagen. Aber meine Biografie ist da klar, offen, ehrlich, und ich spreche da gerne auch mit jedem drüber.
Es gibt ja sogar eine Kampagne jetzt, also dass Leute genau Ihnen das vorwerfen, Ihre Rolle in der Volkskammer. Dann geht es auch nochmal um ein lokales Thema, wo es um die Altstadt von Erfurt geht, welche Rolle Sie da gespielt haben im städtischen Bauamt. Fasst Sie sowas an? Holt Sie sowas ein? Sagen Sie, ärgert Sie sowas? Sagen Sie auch, naja klar, das ist politischer Streit. Ich muss mich mit dem auseinandersetzen, was in meiner Vergangenheit war. Wie gehen Sie jetzt so emotional damit um? Sind Sie da sauer?
Also ich bin nur sauer, wenn man wieder besseren Wissens falsche Dinge in Umlauf setzt. Und da wehre ich mich auch. Mhm. Ich glaube, das gehört zum guten Stil.
Juristisch oder wie setzen Sie sich damit auseinander?
Ja, wir haben auch schon mal eine Unterlassungsverfügung gegen die Frau Kipping, also was Falsches gesagt hat, auf den Weg gebracht. Aber ich setze mich lieber auseinander, indem man Fakten auf den Tisch legt. Mhm. Und viele lassen sich ja beeindrucken, indem irgendwas irgendwo angepappt wird, eine Litfaßsäule, ein Ankleber oder sonst was. Ja. Ich sag mal, ich habe nichts zu verbergen. Ich kann das ganz klar besprechen, und ich wünsche mir auch, das zu besprechen, weil ich eins gelernt habe in dieser Zeit. Ich habe eine absolute Abneigung gegen Menschen, die einem vorgeben wollen, was man zu denken hat. Ich erziehe oder animiere meine Kinder immer, denkt frei, fragt nach, lasst euch nichts vormachen. Und das ist eigentlich das Stärkste, was wir für die Demokratie brauchen. Mündige Menschen, die selber nachdenken und die selber mal recherchieren und sagen, kann das eigentlich gewesen sein? Komm, ich frag die mal selber. Und wer mich fragt, hat immer eine Antwort gekriegt. Mhm. Kriegt auch weiterhin.
Also, offene Auseinandersetzungen, ausreden lassen und Zeit. Und die haben wir ja hier heute. Wir schauen uns in die Augen. Also das ist ja immer wichtig. Und dann kann man so auch seine Meinung sagen. Zu Ihren Kindern sind Sie jetzt selbst gekommen. Stimmt das, dass Ihre Kinder Robin und Marian Hood heißen? Also Robin Hood und die Frau, die Freundin vom Robin. Stimmt das oder ist das eine Legende?
Nein, mein Sohn heißt in der Tat Robin Marian Hood.
Robin Marian, ja.
Ja, der hat zwei Namen. Und meine Tochter heißt Marietta. Marietta hat aber was mit meinem Namen zu tun, Marion. Und Marietta ist so die kleine Form von Marion. Mhm. Und Robin, der hat schon was mit Robin Hood zu tun.
Also ihr Mann sagte mal, ja, das war schon eine bewusste Entscheidung, weil der Rächer der Entrechteten oder wie heißt er, also Robin Hood, dass das nicht irgendwie Zufall war.
Wir haben uns immer gesagt, wir wollen unsere Kinder zu gerecht denken und guten Menschen erziehen, die auch wirklich viel soziales Herzblut haben. Mhm. Und vielleicht ist das der Ausschlag gewesen. Aber ein guter Freund hat uns gesagt, na, was wollt ihr denn? Bei dem Namen, dann könnt ihr doch nur Robin Hood nehmen.
Das hat ein Freund Ihnen geraten und Sie haben es immer gemacht. Okay. Und wie alt sind Ihre Kinder jetzt?
Ja, meine Kinder sind 11 und 13 Jahre.
Die kriegen Sie jetzt mit?
Ja, zwei taffe Schulkinder, die ihre Mutter auch gut verfolgen, was ich medienmäßig so mache. Mhm. Und auch meine Tochter ist dann noch Klartexter. Wenn ich irgendwo mal, vielleicht ein bisschen abgespannt ist man ja auch manchmal als Politiker.
Mütter nerven total, und dann vielleicht irgendwas
sage, was nicht so überlegt ist, dann sagt sie, Mama, nicht bla bla, die Leute wollen eine klare Antwort.
Aha, und sagt ihr auch, warum bist du in der CDU, Mensch, geh doch mal zu den Coolen und so, oder was, wie ist, hat die schon eine politische Einstellung?
Ja,
oder?
Meine Tochter sagt, wenn ich so alt bin, gehe ich in die Junge Union.
Nein.
Ja.
Aber Eltern müssen
und die werden da viel Spaß mit dir haben, glaube ich.
Aber Kinder müssen doch rebellieren, gerade Robin Hood-mäßig müssen doch sagen, nee, jetzt gehe ich gerade zur Linkspartei oder auch woanders hin oder was. Damit drohen sie noch nicht.
Nein, damit drohen sie nicht, aber sie diskutieren. Wir diskutieren viel zu Hause und ich finde das ganz toll.
Könnten Sie damit leben, wenn jetzt wirklich ihr Kind sagen würde, nee Mutti, ich mache jetzt mal was anderes, du mit hier deiner konservativen Dings hier, das will ich gar nicht, ich mach mal voll die Rebellion. Dürften die das?
Ja, das sind eigenständige Persönlichkeiten und ich erziehe sie ja dazu, dass sie eigenständige Persönlichkeiten sind. Also muss ich auch damit leben, wenn sie sich anders entscheiden. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn sie das honorieren, was ich ihnen mitgebe und den Weg auch nicht schlecht finden. Bis jetzt klappt das ja.
Konservativ war nun ist ja eine Debatte nicht nur unter Zeit gewesen, auch im Moment die Diskussion, ab wann ist was rechts, was ist konservativ, wann ist was rechtsradikal, was ist überhaupt radikal. Interessieren Sie solche Diskussionen? Könnten Sie Ihren Kindern erklären, was konservativ bedeutet, auch für Sie?
Konservativ heißt, dass man das bewahrt, was gut ist und dass man immer guckt, wie sich das in der Zeit verändern muss, aber dass man Grundwerte beibehält. Grundwerte verändern sich nicht so stark. Also Grundwerte wie Verantwortungsgefühl, soziale Grundwerte, aber auch einfach für Recht und Ordnung einzustehen. Und das sind eben Werte in der Gesellschaft, die sind nicht beliebig und die sind konservativ. Ich habe mal dem ehemaligen SPD-Kreisvorsitzenden in Erfurt, als wir diese Debatte hatten über konservativ, und er hat das immer so abfällig zu mir gesagt, habe ich gesagt, wissen Sie was, ich mache Ihnen jetzt mal ein konservatives Geschenk. Ich schenke Ihnen einen Wecker, und zwar ganz modern. Ein Quarzwecker kam damals auf. Eine Quarzuhr.
Hat man noch Quarz gesagt,
ja. Genau, da hat man noch Quarz gesagt. Und habe gesagt, das ist konservativ. Die Zeit verändert sich nicht, aber die Form, in der wir die Zeit ablesen. Und das heißt, das äußere Erscheinungsbild muss moderner werden, man muss mit der Zeit gehen, man muss neue Entwicklungen aufnehmen, aber man muss einen Grundwertebestand haben, man muss wissen, wofür man sich einsetzt.
Die Grundwerte und die haben sich ja bei der CDU und auch bei Angela Merkel geändert und das ja schon ziemlich heftig, wenn ich mir überlege, dass der Atomausstieg unter einer CDU-Regierung passiert ist, Abschaffung der Wehrpflicht, Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Das sind ja so viele Themen, wo man sagen, das war ja vorher absolut links. Und das vertritt jetzt Frau Merkel. Ändern sich Werte nicht? Ist es nicht so ein dynamischer Prozess, dass das nicht stillsteht, sondern ständig eine Diskussion ist? Und damit die Werte eben nicht feststehen, wie Sie sagen?
Der Wert, der sich nicht ändert, ist die Anerkennung der eigenen, der Persönlichkeit, der Rechte der Persönlichkeit, die Anerkennung des Wertes des Lebens an sich und vieles andere. Aber in der Entwicklung ist vielleicht das, wie Menschen leben wollen. Und dann muss man manches vielleicht auch anerkennen, was man vielleicht vorher kritisch reflektiert hat. Aber das ist jetzt weniger was auf kommunalpolitischer Ebene niederschlägt, denke ich mal. Wichtig ist nur, und das habe ich meiner CDU ins Stammbuch geschrieben, man darf die Debatten darüber nicht zu früh beenden, sondern man muss die Debatte darüber führen. Und man muss auch kontroverse Meinungen aushalten. Und ich glaube, was in unserer Gesellschaft manchmal fehlt, ist, dass man die Meinung des anderen aushält, dass man sie aufgreift und dass man Dinge auch debattieren kann. Und wenn man so über Nacht die Meinung ändert und es nicht begründet, dann kriegt man eben Gegenwind. Kann man übrigens schöne Beispiele auch auf kommunaler Ebene finden.
Ja, also wenn man sich zu sehr wendet, dann gibt es einen Knacks im Rücken und im Genick und dann hat man einen steifen Hals.
Man muss ein gutes Gefühl haben. Ja. Ich sage, man muss am nächsten Tag auch in den Spiegel gucken können.
Und die anderen sich in die Augen schauen können.
Genau.
Na dann, wenn Sie meinen, dann reden wir über Kommunalpolitik, über das, was ein Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin machen kann. Sie haben ja eben gesagt, in den letzten 12 Jahren ist nicht viel passiert. Damit diskreditieren Sie doch ein bisschen die Verwaltung, die Sie über 3000 Leute, für die sie dann Chefin oder Dienst- und Fachaufsicht wären. Würden Sie wirklich sagen, dass in den letzten 12 Jahren die Verwaltung nichts auf die Reihe bekommen hat?
Das habe ich so nicht gesagt. Da muss man schon den feinen Ton unterschiedlich setzen. Die Verwaltung hat Aufgaben, die muss sie einfach abarbeiten, weil sie dafür da ist. Bürgeramt hat seine Aufgaben, erledigt das, etc., Genehmigungen erteilen und so weiter. Aber das, was ich meine, ist, dass darüber hinaus Impulse für die Stadt gesetzt werden müssen. Und da hat eine Verwaltung auch Anspruch darauf, dass der, der an der Spitze steht, sagt, wohin eigentlich hin will, und dass er der Verwaltung auch Aufgabenstellungen gibt, Lösungen zu finden, zu entwickeln. Und das vermisse ich. Und ich glaube mal, wenn man diese Vorgaben gibt, worauf Verwaltung auch wartet, dann ist sie auch bereit, mitzuziehen. Und wenn sie nicht mitzieht, dann muss man mit ihr das besprechen. Und was jetzt passiert, ist, dass die Verwaltung so ein bisschen führungslos daherkommt. Ich habe jetzt ein schönes Beispiel gehabt zu einer Jahreshauptversammlung, wo doch während dieser Jahreshauptversammlung ein Amt der Stadtverwaltung ein anderes Amt der Stadtverwaltung beschimpft hat, dass man nicht zueinander. Das ist eine Feuerwehrjahreshauptversammlung gewesen in Tödelstedt, und da ging es darum, dass der Bau der Spatenstich des Feuerwehrgerätehauses, des Ersatzbaus, einfach nicht vorangekommen ist, weil eben nicht die notwendigen Zuarbeiten vom Liegenschaftsamt an das Amt 23 Brand- und Katastrophenschutz gemacht wurden. Ich will das gar nicht alles aussparen. Eine schwierige Geschichte, und eigentlich, das ist eine Posse gewesen. Alle haben sich betreten angeguckt, und das muss doch nicht sein. Man diskreditiert damit die Verwaltung auch öffentlich, und ich sage, das würde ich sofort angehen. Also mein erster Einsatz wäre, durch die Stadtverwaltung zu gehen, mit jedem zu sprechen und im Gegenzug aber mit den Vertretern der Ortsteile und Stadtteile zu sprechen und zu sagen, wo klemmt jetzt die Säge, wo kommen wir jetzt zueinander, was können wir jetzt schneller auf den Weg bringen.
Also das ist, wenn wir mal Ihre Agenda jetzt durchgehen. Sie haben natürlich sind Sie online viel unterwegs und Sie haben auch ein schönes Heftchen mit schönen Bildern. Was ich verstanden habe, Stärkung der Ortsteile, das ist das, was Sie angehen würden. Die Ortsteile, die Vororte, das ist also nicht so richtig im Fokus. Da sagt Ihre Mitbewerberin Carola Stange übrigens auch, das Einzige, Sie sagen eigentlich mit vielen Parteien, die sagen, klar müssen die Ortsteile gestärkt werden. Die kleine, nette Puppenstube, das Fachwerk Dingschen ist ganz hübsch, aber wir müssen noch ein bisschen weiter rausgehen. Wie wollen Sie das denn konkret machen? Denen mehr Geld geben, mehr Einflussmöglichkeiten. Was heißt das konkret, Ortsteile stärken? Weil das lese ich in vielen Wahlprogrammen.
Also ganz konkret, die Ortsteilräte vor Ort. Da sind ja Leute nicht aus Spaß zusammengekommen, sondern sie wollen was erreichen. Orts- und Stadtteilräte. Und bei den dörflichen Ortsteilen ist es noch mal ein Stückchen mehr die Entfernung. Die haben es noch schwieriger, sich durchzusetzen. Und die erleben tagtäglich, was den Leuten auf der Seele brennt. Und das sind nicht nur kleine Probleme, sondern das sind eben die Nutzung des Sportplatzes. Das ist die Sanierung von Bürgerhäusern oder dass gar keins da ist. Das ist der Schulweg etc. Ich könnte eine ganze Palette von Beispielen jetzt anbringen. Da ist wirklich der Sack übervoll. Und wenn die merken, dass sie nicht ernst genommen werden in der Verwaltung oder dass sie in den Stadtratssitzungen nicht ankommen mit ihren Vorschlägen, dann resignieren die Leute vor Ort und machen nicht mehr mit. Aber genau das Gegenteil brauchen wir doch. Wir brauchen doch diese Beteiligung. Und deshalb möchte ich mehr Mitspracherecht. Und ich denke schon über die Gestaltung eines Vetorechtes für die Ortsteilräte auch nach, wie man das ausgestaltet, dass, wenn man bei ablehnenden Entscheidungen die Dinge der Ortsteile im eigenen Bereich betreffen, eben nochmal verhandeln muss oder behandeln muss die Sache. Und ich denke, da kann man mehr machen. Und die Kürzung der Ortsteilmittel um die Hälfte, das ist ein Fakt. Das waren Mittel, die vor Ort für die Ortskultur, für die Aufrechterhaltung von kleinen Dingen, Vereinsunterstützung, für das Feuerwehrfest festgegeben werden etc. Das kann nicht sein. Und deshalb muss man wieder zu den Mitteln kommen, die sie mal gekriegt haben, beziehungsweise eigentlich mehr. Denn sie selber im eigenen Beritt, der Ortsteilbürgermeister, der Ortsteilrat, wissen ganz genau, wo etwas fehlt, wo ein Verein unterstützt werden muss, wo man eine Aktivität unterstützt. Und sag mal doch mal ehrlich, ich meine, früher hat die Kulturdirektion ja auch von Vereinen oft Feste mit unterstützt, indem sie Teil des oder Mitveranstalter war, und deshalb sind viele Gebühren entfallen. Heute sind viele, die etwas veranstalten, etwas allein gelassen oder müssen zusätzliche Gebühren wuppen, sagen wir es mal so ganz salopp. Ja. Und da kann man eine ganze Menge tun, und dann erhöhe ich damit das Wohlbefinden, die Motivation, sich einzubringen, und der Bürger im Ort sieht, es bewegt sich was, wenn ich mitmache und mich da auch engagiere. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann wird es schwierig.
Ja. Ich habe hier ein Heftchen in der Hand, also was haptisch, was man anfassen kann, bedruckt.
Wollen wir mal zur Sicherheit reden?
Ja, das fängt ja, also ich weiß nicht, ob das eine Prioritätenliste ist, auf Seite 1, also die nach der Begrüßung kommt, Sicherheit in der Stadt, und dann stehen Sie vor, ich glaube in den Arkaden vom Bahnhof und betrachten sich Graffiti. Und das ist ja sozusagen, wenn man, ach, die Walzmann, das ist doch die Graffiti-Jägerin. Die hat zwar schöne Grafiken und an ihrem Auto und auch als Wahlkampf-Image, aber sie haben ein Problem mit Graffiti, Street Art und diesen Sprühereien auf Wänden. Das ist, steht an erster Stelle Sicherheit und dann stehen sie vor Graffiti. Ist das sozusagen Ihr Aufschlag oder Ihr Alleinstellungsmerkmal?
Vielleicht ist es ein Alleinstellungsmerkmal. Ich habe wirklich breite Fangemeinschaften von Befürwortern und von Gegnern. Und ich sage mal ganz deutlich, also unsere Stadt ist eine wunderschöne Stadt, aber ihr Antlitz leidet auch darunter, wenn sie mit Farbschmierereien verunziert ist und wenn Leute feststellen müssen, dass ihr Eigentum ungefragt mit Graffiti gestaltet wurde. Und ich unterscheide wohl zwischen Farbschmierereien, Zerstörungen und einfach anderen Werken, die an Orten angebracht werden, wo sie einfach die Stadt schön machen. Graffiti kann eine Stadt schön und bunt machen, aber die Grenze ist bei mir dort, wo es gegen den Willen des Eigentümers geschieht. Und gehen Sie doch mal mit mir durch die Bahnhofstraße. Das Bild ist ja von der Bahnhofstraße. Mhm. Und da kommen Sie lang und da lesen Sie ACAB.
Also das ist diese Katze,
die... All Cubs are Bastards.
Cats are beautiful.
Nein. Das ist eine etwas nette Umdeutung, aber so ist ja nicht gemeint.
Das ist eine Beschimpfung von Polizisten.
Und Sie können auch andere Sprüche nehmen. Juden raus zum Beispiel. Und dann sehe ich, dass das da steht und es wird nicht beseitigt. Und das ist für mich keine Verbesserung des Ansehens oder der Gestaltung unserer Stadt, sondern das ist einfach eine Schmiererei und Verunzierung der Stadt. Und den Menschen gefällt das nicht. Zu mir kommen ganz viele und sagen, wir wollen das nicht, das sieht nicht gut aus. Ist das das André, was wir uns wünschen für die Buga, wenn Gäste kommen? Oder ist das das André, mit dem wir Gäste vom ICE-Bahnhof erwarten, die nach Erfurt reingehen sollen und sich in der Stadt wohlfühlen wollen? Und es ist ja nicht nur in den Bahnhofsarkaden, sondern es ist an vielen Orten und Plätzen in den Ortteilen, wo Wände einfach unabhängig, ob das dem Eigentümer gefällt oder nicht, zerstört werden. Und das kostet auch wahnsinnig viel Geld. Leiteinrichtungen, Schilder, Hinweistafeln, alles Mögliche wird beschädigt, historische Anlagen, die einfach dazugehören, dass unsere Stadt auch als Touristenstandort wahrgenommen wird.
Soweit klar. Also und, Sie wollen den Farbschmierereien den Kampf ansagen, das ist relativ
und
klar.
Und auf der anderen Seite sage ich aber auch, na jetzt nochmal ein Punkt zum anderen. Ich habe im Stadtbild Graffiti-Verein lange die Schirmherrschaft für Graffiti-Foren gehabt. Und da haben wir nicht nur besprochen, wie man etwas gegen diese wilde Sprüherei und Schmiererei tun kann, die eigentumswidrige Sachbeschädigung, es ist ja Sachbeschädigung, sondern eben auch jungen Menschen zeigen kann, und Künstlern zeigen kann, man kann ganz tolle Sachen machen, mit der Kovo zusammen. Man kann Flächen gestalten, das sieht super aus. Und es gibt genug triste Ecken in Erfurt, wo Farbe Not tut. Ich habe die Stadtverwaltung aufgefordert, Flächen auszuweisen, städtische Flächen, wo junge Leute was machen können, gestalten können, unter Anleitung von Occupy oder anderen Graffiti-Künstlern. Aber da war die Stadt bisher sehr zögerlich. Und deshalb meine kleine Kritik, Herr Rose, ich weiß, Sie waren das auch nicht so gut, aber als das Word Café war zum Thema Graffiti, habe ich gesagt, komisch, so kurz vor der Wahl greift man das Thema auf und wir haben uns 3 Jahre abgemüht, überhaupt ins Gespräch zu kommen und Ideen vorzustellen, wie andere Städte damit umgehen, einmal schnell zu beseitigen, was illegal ist, aber auf der anderen Seite legale Flächen auszuweisen. Und da setze ich oder lege ich den Finger in die Wunde und da habe ich gerne auch Pro und Contra.
Ja, es ist ja Wahlkampf, ne? Da versuchst du
und jetzt Sicherheit, das andere Thema.
Sicherheit, ja, das ist natürlich das ist ein viel interessantere Thema, denn die Frage und der Streit darum, was eigentlich Sicherheit bedeutet und ob das die Freiheit einschränkt. Sie fordern ja eine Polizeiwache am Anger und eine kommunale Stadtpolizei. Da habe ich mich gefragt, kommunale Stadtpolizei, ist das jetzt nicht, also wir haben doch die Gewaltenteilung auf und das ist es überhaupt Aufgabe einer Kommune, eine kommunale Stadtpolizei? Da habe ich ein bisschen gezuckt. Also Sie sind die kennen sich ja juristisch besser aus, aber was meinen Sie denn damit, eine kommunale Stadtpolizei?
Also der Fakt ist ja so, dass viele Erfurterinnen und Erfurter sich einfach nicht mehr sicher fühlen in unserer Stadt. Und das ist nicht ein subjektives Empfinden, sondern es ist objektiv mit Zahlen untersetzt. Und
das müssen wir mal erklären.
Im
Wo
Oktober,
ist das untersetzt? Was sind das für Zahlen?
Ja, das sind Zahlen, die von der Polizei selber stammen. Sie haben ja Untersuchungen gemacht nach Deliktsarten und sie haben Bereiche festgelegt, die mit einer besonders hohen Kriminalitätsbelastung sind. Und das sind keine Delikte, die nur mal so eben nebenbei abzuhandeln sind, sondern das sind Kapitaldelikte, also Körperverletzungsdelikte, Sexualdelikte. Das ist Drogenhandel, das ist Messerstechereien, also Betrug, alles Mögliche, die ganze Palette. Und deshalb sind ja der Anger, wo die höchste Kriminalitätsbelastung ausgewiesen ist in Erfurt, die Magdeburger Allee und der Bahnhofsvorplatz, die drei Spitzenplätze, wo die höchste Kriminalitätsbelastung ist. Und das gibt auch das wieder, was die Bürgerinnen und Bürger als subjektives Empfinden haben, dass sie sich an diesen Orten eben nicht sicher fühlen. Und dann habe ich mir gedacht, was kann man dagegen tun? Ich tue nicht das, was der Herr Oberbürgermeister in dem Interview mit MDR im Oktober 2017 getan hat, indem er das runtergespielt hat, hat gesagt, das ist ja nur subjektives Empfinden und ich habe gar keine Zahlen. Also wenn man als Oberbürgermeister ist man ja Chef des Kriminalpräventiven Rats. Ich würde zum Beispiel auch jeden Kriminalpräventiven Rat selber wahrnehmen als an der Spitze. Aber wenn man dann sagt, das ist alles nur subjektiv und sitzt monatlich mit der Polizei zusammen, dann finde ich das nicht fair den Menschen und den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber, die ganz andere Probleme haben. Und wenn die Verkäuferin mir sagt, dass sie um 21 Uhr in der dunklen Jahreszeit nicht mehr in die Straßenbahn am Anger einsteigt, muss ich das ernst nehmen. Wenn ein Polizist sagt, dass er seiner Frau den Ratschlag gibt, ins Fitnesscenter in der späteren Abendstunde am Anger nicht mehr allein zu gehen, dann nehme ich das auch ernst. Und wenn mir Kinder, also Jugendliche, 7., 8. Klasse, sagen beim Schülerparlament, dass sie sehen, wie Drogen gehandelt werden, dann nehme ich das ernst. Und dann habe ich gesagt, was kann man tun? Man kann das nicht über Nacht ändern, aber ich habe drei strategische Punkte. Das einmal ist eben der Umbau des kommunalen Ordnungsdienstes. Und das verbirgt sich hinter der Stadtpolizei. Wir haben einen kommunalen Ordnungsdienst.
Das muss man erklären,
das sind die
was
Bürgeramtskräfte zum Beispiel.
Die langläufig.
Doch. Das sind die im Moment Knöllchen verteilen. Aber der kommunale Ordnungsdienst kann viel mehr. Der darf viel mehr. Der darf jetzt schon gesetzlich viel mehr. Und die Polizei, die mit dem kommunalen Ordnungsdienst nach meiner Vorstellung auch gemeinsam Dienst tun sollte und auch einen Punkt Angerwache zum Beispiel haben sollte, aber auch in den Ortsteilen gemeinsam arbeiten sollte. Die Polizei wäre sehr froh, wenn sie von Aufgaben entlastet würde, die ordnungsrechtlicher Natur sind, die jetzt schon der kommunale Ordnungsdienst machen könnte. Zum Beispiel sagt mir die Polizei, wir werden in der Nacht 10 bis 20 Mal wegen einer Ruhestörung ins gleiche Quartier, ins gleiche Haus gerufen. In der Zeit können wir keine Verbrecher jagen und da können wir nicht für Sicherheit sorgen an anderen Stellen. Oder sie werden zu einem Mülltonnenbrand in Erfurt Nord gerufen. Die PI Nord hat es da besonders schwer. Und auf der anderen Seite ist ein Wohnungseinbruch in einer Eigenheimsiedlung. Und jetzt sage ich mal ganz klar, andere Städte machen das. In Magdeburg klappt das. Es klappt in Dresden, dass eben diese kommunale Stadtpolizei eben Aufgaben wahrnimmt, ordnungsrechtlicher Natur, die sie machen könnte und damit die Polizei von polizeifremden Aufgaben entlasten.
Na, wo ist denn da die Grenze? Also es gibt die Strafverfolgungsbehörden, die ihre klare Aufgabe haben und das ist eigentlich nicht Aufgabe der Kommune.
Die Strafverfolgung ist die Grenze. Das soll die Kommune nicht machen. Aber sie macht eben Eingriffe bei Ruhestörungen. Personalien aufnehmen.
Aber die haben doch dann auch Grenzen. Am Ende müssen sie noch die Polizei wiederholen. Also.
Nee, nicht immer. Nee. Also das können sie schon. Sie können vieles selber klären. Und ich bin ja mal in Weimar mit dem Herrn Oberbürgermeister Wolf, mit seinem Ordnungsdienst, der übrigens wesentlich länger arbeitet, als in Erfurt-Streife gegangen.
Ne?
Das ist mir egal. Ich sage ja, ich kann auch gut damit leben, wenn andere was Besseres vorschlagen. Aber bisher haben andere nichts Besseres vorgeschlagen auf der Strecke. Und da sind wir mal Streife gegangen und es funktioniert dort ganz gut. Und ich habe mir so ein Stückchen die Weiterentwicklung vorgenommen, habe mir das auch in Frankfurt abgeguckt und ich sage mal, das ist ein Baustein.
Dritte wäre Videoüberwachung.
Ja, also das zweite ist die Angerwache, wo ich sage, dass
Angerwache
wie zum Beispiel eine mobile Wache auf dem Weihnachtsmarkt gibt Sicherheit, sie kann schnell eingreifen.
Da läuft doch Polizei schon rum, nicht?
Ja, aber temporär. Ne? Wenn die Bereitschaftspolizei dann mal wieder abgezogen wird oder wenn die jungen Polizeibeamten dann mal in den dauerhaften Dienst vielleicht woanders hingeschickt werden, ist immer ein harter Kampf, dass die Polizeistärke im Moment gehalten werden muss. Und außerdem, machen wir uns doch mal nichts vor. Ich meine, der Oberbürgermeister war bis Weihnachten, als er sich entschieden hat, zwischen Frühstück und Gänsebraten den SPD-Landesvorsitz abzugeben, ja auch SPD-Landesvorsitzender und saß mit dem Herrn Mayer, dem zukünftigen, damals war es ja noch der Spitzenkandidat der SPD, ändert sich ja schnell bei der SPD, am Tisch. Und da kann man ja gut mal verhandeln, was jetzt gut wäre, wenn man ein bisschen mehr Präsenz in Erfurt zeigt. Ich will aber eine dauerhafte Lösung. Ich will, dass die Erfurter sich dauerhaft sicher fühlen, denn nur wenn ich mich sicher fühle, frei bewege, kann ich auch alle Freiheiten in dieser Stadt in Anspruch nehmen. Und das ist für mich ein wirkliches Essential, sich auch frei und sicher bewegen zu können. Da haben wir noch genug zu tun. Aber jetzt haben Sie gefragt
die Videoüberwachung. Der Hintergrund meiner Frage ist folgender. Klar, wir können Plätze und die schönen Orte der Stadt videoüberwachen. Dann verlagern sich ja möglicherweise die Kriminalitätspunkte. Die Ursachen der Kriminalität sind doch dadurch nicht beseitigt.
Deshalb sind das ja auch Bausteine eines Konzeptes. Es gehört immer ein Gesamtkonzept dazu, was eine Stadt sicherer machen muss. Aber ohne diese drei Bausteine, ohne überhaupt mal anzufangen, schaffen wir es mit Sicherheit nicht. Und der neuralgische Punkt ist nun mal, sind kriminalitätsbelastete Plätze. Und die Videoüberwachung, die ich vorschlage für den Anger, hat ja schon mal in einer Abstimmung im Sommer 2017 übrigens 16.000 Befürworter gefunden. Ich würde übrigens auch, wenn ich sowas vorschlage, immer auch eine Bürgerbefragung vorher durchführen, ob die Bürger das auch wollen an diesem Platz. Aber ich habe signalisiert bekommen, die Bürger sehen das wesentlich unkritischer als meine Gegner in der Frage. Und Fakt ist eins, Videoüberwachung bietet präventiv mehr Sicherheit. Und wenn die Prävention nicht ausreicht, es erhöht auch das subjektive Sicherheitsempfinden und viele Fälle in letzter Zeit, wie in Freiburg, das Tötungsdelikt oder der U-Bahn-Schubser in Berlin, konnten nur ertappt werden und vor Gericht gestellt werden, weil Videoaufzeichnungen es ermöglicht hatten, den Täter ausfindig zu machen. Und da legen die Erfurter den Finger in die Wunde und sagen, Moment mal, in anderen Städten wird sowas gefördert. In Hessen, das Land Hessen fördert Kommunen bei Videoüberwachung, bei Einsatz von Videoüberwachung. Und dann kann die Kommune sich immer noch entscheiden, ob wir es nach dem Polizeiaufgabengesetz des Landes, also landesrechtlich basiert machen wollen, oder in eigener kommunaler Hoheit. Also, da können Sie mich wirklich fragen. Ich glaube, da bin ich ziemlich sattelfest und weiß auch, was anderen gut tut.
Trotzdem, es geht ja auch um die Debatte, dass die sämtliche Kandidaten, ich würde also keinen, außer vielleicht einen, wo ich nur das Faltblatt gelesen habe, würden sagen, wir wollen ein sicheres Erfurt haben und trotzdem brauchen wir unsere Freiheit und so weiter. Das würden ja alle unterschreiben, aber das auf das Thema Sicherheit haben Sie sich ja sehr fokussiert. Ist das auch eine Reaktion auf die AfD, die ja noch härtere Sachen fordern und jetzt ziemlich hart auch in den Ring steigen mit sehr radikalen Forderungen? Wo ist da Ihre Abgrenzung zur AfD, die auffordern, blau zu wählen?
Meine Abgrenzung ist ganz klar, das, was gemacht werden muss, muss vorgeschlagen werden. Ich muss das Sicherheitsgefühl nicht nur erhöhen, sondern ich muss was für die objektive Sicherheitslage tun. Wenn ich das nicht tue, öffne ich dem Populismus Tür und Tor. Und dann wählen Leute vielleicht auch anders, weil sie finden, das klingt jetzt interessanter oder ist das bessere Konzept. Ich bin gegen Bürgerwehren oder sonst was. Der Staat hat ein Gewaltmonopol, das muss er ausüben. Wenn er das aber nicht tut, wider besseren Wissens, dann verliert der Bürger auch das Vertrauen in den Staat, auch in die Kommune zu handeln. Und mein Gott, die Leute erleben es doch. Die merken doch, was los ist und sehen, dass dort zwei aufeinander losgehen, dass Gruppen aufeinander losgehen, dass Diebstähle stattfinden, dass Übergriffe auch stattfinden. Und das muss es nicht geben, sondern da muss man eingreifen und muss ein Konzept dagegen setzen. Und ich setze mein Konzept dagegen und sage, das ist ein Anfang. Das will ich kontinuierlich fortsetzen, da auch dran zu arbeiten. Und ich möchte jedenfalls nicht mich irgendwo von Populisten in dieser Frage überholt, das ist das falsche Wort, aber dass man mit Konzepten kommt, die überhaupt nicht umsetzbar sind. Das, was ich vorschlage, ist umsetzbar, das ist machbar, das ist ganz schnell machbar und es wird für eine Verbesserung der Sicherheitslage in Erfurt sorgen.
Wenn man jetzt jemand sagt, ach, die weiß man, das ist eine Law-and-Order-Frau, ist das für Sie eher was Negatives oder sagen Sie, wieso, Recht und Ordnung ist so in Ordnung?
Also Recht und Ordnung und Handlungskompetenz und Entscheiden fordern eigentlich fast alle. Auch wenn sie hinterher sagen, naja, vielleicht ein bisschen viel Law and Order. Aber wenn man dann nachfragt, dann gehen die Wünsche eigentlich gar nicht auseinander.
Kommen wir mal zum Thema, was unbestritten ist, zumindest sagen es alle Kandidaten, bezahlbarer Wohnraum. Also Sicherheit ist ein subjektives Gefühl, die Höhe der Miete und dass ich keine Wohnung finde, ist was ganz Objektives und da scheint es ja ein Problem zu geben in Erfurt. Der positive Effekt, dass die Leute hierher ziehen, hat den negativen Effekt, dass es immer schwerer ist, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Kann eine Stadtverwaltung, kann eine Oberbürgermeisterin da was machen oder muss das der Markt regeln?
Also ich habe ja konkrete Vorschläge auch in meinem Programm, um Wohnraum bezahlbar zu halten. Und bezahlbarer Wohnraum ist wirklich ein ganz schwieriges Problem. Ich werde immer wieder darauf angesprochen, eine richtige Wohnung zu finden. Es gibt einfach zu wenig Wohnraum und es gibt auch zu wenig Angebote für die unterschiedlichen Lebenssituationen. Ältere Leute, ältere Ehepaare, die keine Kinder mehr in der Wohnung haben, suchen kleinere Wohnungen, finden sie nicht. Jüngere Familien suchen das Einfamilienhaus im Stadtgebiet, finden es nicht, sollen vor die Tore der Stadt ziehen. Es gibt Studenten, die Wohnung suchen. Es gibt junge Leute, die sich zu Hause abnabeln und ihre erste eigene Wohnung haben wollen. Aber die muss auch bezahlbar sein. Und es gibt eine ganze Menge Geringverdiener, die sich einfach keine teure Wohnung leisten können. Und hier sind wir in der sozialen Verantwortung in der Stadt. Mhm. Eben für jeden Geldbeutel auch was vorzuhalten.
Wie kann das gehen?
Ich habe zwei Vorschläge. Einmal, wir haben ja die KOWO. Die KOWO finde ich wunderbar in unserer Stadt. Die macht eine super Arbeit. Aber ich verstehe nicht, dass Stadtratsfraktionen und ich die Einzigen sind, die immer versuchen zu verhindern, dass die KOWO eine satte Gewinnabführung in den Haushalt der Stadt liefern muss.
Das finden Sie falsch.
Das finde ich falsch. Die KOWO soll investieren, sie soll in den Wohnraumbestand investieren und sie geht ja jetzt auch neue Projekte an in der Tallinner Straße, das ist richtig. Aber dann kann ich die KOWO doch nicht melken, wie irgendeine andere Gesellschaft die Gewinne erwirtschaftet. Die KOWO muss keine Gewinne erwirtschaften, die muss dafür sorgen, dass sie ihren sozialen Auftrag erfüllt. Und da möchte ich die KOWO auch bewahren. Die KOWO sagt, wir haben im sozialen Wohnungsbausegment genug Leerstand. Aber der Problem ist, dass in dem mittleren Preissegment Wohnraum fehlt und dass keine Angebote für junge Familien da sind, bezahlbarer Wohnraum. Und ich habe ein Kinderbaulandbonusmodell, was ich vorschlagen werde, wenn ich Oberbürgermeisterin bin.
Kinderbaulandbonus.
Und das heißt, dass ich Bauland ausweisen möchte und dass für diesen Erwerb des Baulandes, städtischen Baulandes, dann man pro Kind einen Kostenzuschlag von der Stadt bekommt. Also Hannover macht es zum Beispiel mit 10% pro Kind, begrenzt dann das auf eine Kinderzahl, so dass junge Familien sich leisten können, auch zu bauen, sich ihre Eigenheim zu schaffen oder in die erste Eigentumswohnung zu gehen und da auch den Kinderbaulandbonus zu nutzen.
Was halten Sie von dem Baulandmodell, wo Investoren auch verpflichtet werden, 20% sozial bezahlbaren Wohnraum anzubieten? Ist das wird ja im Moment diskutiert und ist ja auch politischer Wille der Mehrheitsfraktionen. Können Sie sich dem anschließen, diesem Baulandmodell?
Ich kann mich dem anschließen, dass man Investoren ermutigt, wenn sie Bauquartiere neu erschließen, auch an soziale Einrichtungen, an sozialen Einrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen sich zu beteiligen. Aber diese starre 20%-Regelung finde ich falsch, weil wie gesagt, wenn wir Investoren finden wollen, die im mittleren Preissegment bauen und die Bewegung schaffen, müssen wir sie erstmal motivieren zu bauen. Und im Moment gibt es für sozialen Wohnungsbau ja keine Förderung. Das heißt, es muss der Investor erstmal dazu motiviert werden, überhaupt seinen Hut in den Ring zu werfen. Das, was ich mir viel mehr wünschen würde, ist, dass die Stadt auch ihre Genossenschaften unterstützt, denn die haben ein reichhaltiges Angebot, sie wollen bauen, aber wenn ich höre, dass die WBG-Einheit seit 2 Jahren eine Fläche entwickeln will und bauen will, was im unteren Preissegment ist und dann nicht die nötige Unterstützung bekommt, dann kann ich mir nur wünschen, dass wir das ändern. Und wenn ich sehe, dass wir gerade im Einfamilienhausbereich wesentlich schlechter dastehen als in anderen Kommunen und gucke in die Ortsteile. Die Ortsteile würden gerne wissen, wie sich ihre Gebiete entwickeln können. Und da gibt's auch Flächen, die frei sind. Und last but not least, ich stelle mir auch ein Familienbaugebiet vor im Erfurter Norden. Im Erfurter Norden, wir besprechen gerade das integrierte Stadtentwicklungskonzept. Und da sage ich mal, bitte mal die Flächen auf den Tisch, die städtischen Flächen, die noch entwickelt werden können. Was können wir denn gerade auch jungen Leuten anbieten, wo sie sich niederlassen? Sie müssen doch nicht vor die Tore der Stadt ziehen, im Gegenteil.
Will ja keiner mehr. Wir müssen ein bisschen Druck machen, weil wir haben nur noch eine Viertelstunde. So eine Stunde geht schnell um und wir haben noch gar nicht alle Themen durch. Wahnsinn.
Aber es ist sehr schön, dass man mal intensiver so Themen auch reden kann. Vielen herzlichen Dank.
Dann wollen wir mal über Mobilität reden und über Verkehr. Das ist ja auch mal so ein Streitthema. Wir haben 50.000 Einpendler, 40.000 die raus. Also ist ganz schön was los und dann ist immer der Streit um die Parkplätze, um Fahrradwege und wie nun die Mobilität sein soll. Verkehrsberuhigte Innenstadt, Begegnungszone. Die Begegnungszone mit allen Menschen, denen ich spreche, sagen, ach, das ist mal eine gute Idee, dass man, dass es nicht so laut und nicht so stinkend in der Stadt ist und dass man irgendwie sicher sich fortbewegen kann. Würden Sie die Idee einer Begegnungszone, einer verkehrsberuhigten Innenstadt auch unterschreiben? Würden Sie das mit, tragen Sie das mit, das derzeitige Konzept?
Also bei dem Konzept muss ich mal ganz tief Luft holen. Da fällt mir eine ganze Menge ein und vielen Bürgerinnen und Bürgern fällt da auch eine ganze Menge ein. Die Begegnungszone ist so das größte Verkehrsveränderungsprojekt in dieser Stadt. Und das
klingt
ist
gut.
Ja, das ist aber der Stadtverwaltung nicht mal ein Amtsblatt wert, wo man wirklich aufklärt darüber, was das eigentlich bedeutet. Und wenn die Begegnungszone oder was heißt eigentlich Begegnungszone, den Begriff gibt's ja auch gar nicht richtig, sondern
Verkehrsberuhigte
Innenstadt. Zu einer verkehrsberuhigten Innenstadt gehört aber auch, dass ich überhaupt mal Parkmöglichkeiten rund um die Innenstadt anbiete. Denn es gibt Leute, die haben durchaus vor, die Innenstadt erreichen zu wollen. Und das sind nicht nur die Anwohner, sondern das ist der Lieferverkehr, das sind die Handwerker, die Reparaturen durchführen. Das sind diejenigen, die Malteser zum Beispiel oder andere sozial verpflichtete Institutionen, die zu Krankenbesuchen Leute abholen, die sie in Arztpraxen bringen. Dann gibt es Menschen, die arbeiten in der Innenstadt, die suchen verzweifelt einen Parkplatz. Und dann gibt es ja auch die Anwohner, die dann feststellen, auch wenn sie eine Sondergenehmigung haben und die kostenpflichtig erworben haben, nützt ihnen das trotzdem nichts, weil sie keinen Parkplatz finden. Also es gibt eine ganze Palette von ungelösten Fragen und vor allen Dingen gibt es einfach auch für die Belebung der Innenstadt. Wenn ich eine Belebung der Innenstadt will, dann muss ich die Innenstadt erreichen können, um dieses Erlebnis Innenstadt auch genießen zu können. Es gibt zu wenig Parkplätze. Ich sehe das Parkhaus am Löbertor noch nicht. Das sollten wir eigentlich schon längst sehen. Wir sehen das Parkhaus am Huttenplatz noch nicht. Wir sehen andere Angebote nicht. Und es gibt auch keine Angebote, wie ich das kombinieren kann, vielleicht mit attraktiveren Tickets für den ÖPNV.
Kostenloser ÖPNV
wäre das? Kostenloser ist nicht mein Ansatz, außer für Schüler. Jugendliche wäre mein Ansatz, darüber nachzudenken. Da bin ich mit dabei. Aber generell kostenfreier ÖPNV ist jetzt so eine Nummer, sagt sich schön, klingt nett, ist aber im Moment nicht umzusetzen. Und für solche Sachen, ich mache keine Versprechen, die nicht umsetzbar sind. Also ich bin schon Realpolitiker, das muss schon einen Kern haben. Aber nochmal zurück zu den Verkehrsprojekten. Ich vermisse ein in sich schlüssiges Verkehrskonzept für die Stadt Erfurt. Und das gibt's bisher nicht. Da gehören im Übrigen auch die Parkräume, die Parkplätze, die gerade mal jetzt so vernichtet werden, außerhalb des Begegnungszonenraums, wo die Parkautomaten stehen dazu.
Die werden ja nicht vernichtet, da muss man halt bezahlen dafür.
Muss man bezahlen. Im Moment ist es ja ausgesetzt, weil der Unmut wohl gefürchtet wurde. Und ich befürchte, je nachdem, wie gewählt wird, wird das dann gleich wieder umgesetzt nach der Wahl.
Trotzdem braucht es ja ein Verkehrskonzept und eine Idee, eine Vision, wie sich die Menschen in Erfurt fortbewegen sollen, was die Idee ist. Also geht es um eine sauberere Innenstadt, ein Verkehrsmittel zu präferieren. Man kann es ja nicht dem Zufall überlassen. Das ist ein stadtplanerischer Ansatz. Wie ist da Ihre Idee? Zu sagen, okay, wir wollen mehr Fahrradwege, wir wollen den ÖPNV stärken und wollen eben eine saubere und nicht versmogte Innenstadt. Wenn man sich ja Stuttgart anschaut, andere Städte, wo man sagt, da ist Stau an der Tagesordnung, findet man wirklich einen Parkplatz, um mit dem Auto da reinzufahren, ist schwierig. Gibt es andere Orte wieder wie Tübingen zum Beispiel, da kommt man mit einem normalen Auto gar nicht in die Innenstadt. Wie wären Ihre Vorstellungen, wie Erfurt mal zukünftig
also
sein soll,
verkehrstechnisch? Also wir haben doch einen wunderbaren ÖPNV. Und in den ÖPNV mehr zu investieren und auch die Preise für den ÖPNV stabil zu halten oder abzusenken, das wäre doch schon mal der erste Schritt, dass man mehr Nutzer für den ÖPNV auch gewinnt. Das wird aber nicht bei jedem funktionieren. Dann kann man Verkehrsmix anbieten. Wir haben zu wenig Radwege, ist ganz klar. Also, aber ich kann nicht das eine Verkehrsmittel gegen das andere ausspielen, sondern ich muss schauen, was ich entwickeln kann, wie ich das zusammenbringen kann. Und natürlich, wenn ich mich mit einem Verkehrsmittel emissionsfreier in der Innenstadt bewege, dann tut uns das allen gut. Aber da müssen wir hinkommen. Und das kann ich nicht mit einem Holzhammer machen, sondern da muss ich ordentliche, vernünftige Ideen auf den Tisch legen. Und vor allen Dingen muss ich das auch mit denjenigen, die beteiligt sind, abstimmen. Das heißt mit den Nutzern. Und da gibt's nun mal unterschiedliche Wünsche und Ansprüche. Und auch, sag ich mal, die Rentnerin oder der Rentner aus einem Ortsteil möchte die Innenstadt erreichen, um zu seinem Arzt zu kommen zum Beispiel. Und dann gibt's das Schulkind und die Eltern, die vielleicht mit dem Fahrrad die Stadt erkunden wollen. Und diese unterschiedlichen Ansprüche zusammenzubringen, da ist mir ein bisschen wenig Energie im Moment reingesteckt. Da sind entweder nur die Verkehrsplaner dran, die aber vielleicht das nur von einer Seite betrachten. Ich will das gar nicht abwerten. Aber hier braucht es ein Gesamtkonzept. Und das muss man ganz schnell angehen.
Ich stelle mir vor, dass es Aufgabe eines Oberbürgermeisters oder einer Oberbürgermeisterin ist, Interessenausgleich zu schaffen. Natürlich haben ältere Menschen ganz andere Ansprüche und Erwartungen an eine Stadt. Und junge Leute, die hierher ziehen, auch wieder andere Erwartungen. Das beißt sich ja oft. Wie wollen Sie denn den Dialog hinbekommen? Also auch eine lebendige Diskussion, dass es nicht nur gegeneinander geht, dass die Generationen gegeneinander ausgespielt werden. Die einen sagen, wir wollen eine schöne Touri-Stadt, dann soll alles sicher und schön sein. Dann sagen, Mensch, es kann doch nicht so hier, dass nur die Alten hier rumhängen. Wir wollen auch eine coole Stadt, die kulturell was zu bieten hat. Wie wollen Sie diesen Dialog und den Interessenausgleich hinbekommen?
Ach, ich finde, das ist gar nicht so schlimm mit dem Interessenausgleich. Man muss sich nur gegenseitig auch ernst nehmen und zuhören können. Und ich mache mal ein Beispiel. Also wenn meine Kinder sich mit meinen Eltern unterhalten, habe ich nicht den Eindruck, dass sie so grundlegend verschiedene Ansichten zu dem in der Stadt haben. Sie wollen schnell und sicher in die Stadt kommen. Sie wollen auch zu verschiedenen Zeiten in die Stadt kommen. Das heißt, der ÖPNV muss eben auch
Sie gewährleisten. Sie wollen auch ein bisschen außerhalb, ne?
Also, nö, nicht. Ich habe den Vorteil, dass ich in die Straßenbahn vor der Tür steigen kann.
Ach, Sie steigen ein und bupp sind...
Ja, aber meine Eltern nicht. Die wohnen außerhalb und die merken, wie schwierig das ist, wenn man von einem dörflichen Ortsteil versucht, ins Theater, in die Stadt vor allem wieder zurückzukommen. Und das muss man organisieren. Da sind kreative Modelle gefragt. Aber die Lebendigkeit einer Stadt, dass man Angebote für verschiedene Altersklassen hat, dass man Begegnungszentren hat, dass man Kreativangebote hat. Wir haben doch das Kulturquartier, wir haben den Stadtgarten da, müssen wir nur aufpassen, dass da nichts schief geht, dass man das bewahrt, ja. Wir haben den Zughafen als Angebot für eine Kreativschmiede für junge Leute und vieles andere, Saline 34. Wir haben doch für alle irgendetwas. Und jetzt muss man einfach mal sagen, Leute, es kann nicht immer nur in eine Richtung gehen, wir brauchen aber auch was für die Seniorengeneration. Und die sind ja nicht unflott oder uncool. Die haben durchaus Vorstellungen, was sie alles machen wollen und tun wollen. Und machen ihren Enkeln da manchmal was vor. Ja, auch in puncto Engagement, kann man übrigens sagen. Und die Seiten zusammenzubringen, vielleicht auch übergreifend zu denken. Mhm. Wo heute eine Kindertagesstätte gebaut wird, brauche ich in 20 Jahren vielleicht einen Treffpunkt für Ältergewordene. Und umgekehrt, also es müssen Quartiere müssen leben. Und die müssen mehr bieten, als sie vielleicht vor 20 Jahren geboten haben. Mhm. Die müssen auch andere Herausforderungen
bewältigen. Also Quartiere für alle Generationen. Das ist ja eine riesen Herausforderung. Das ist nicht nur in das eine Quartier, die ziehen die Reichen und Schönen oder Halbreichen und Halbschönen. Aber und dann gibt's die prekären Gebiete und in Nord wohnen dann die anderen.
Wie Nord hat immer so einen schlechten Ruf.
Also das tut mir in der Seele.
Es gibt zum Beispiel Angebote und da könnte ich doch glatt ausrasten. Es gibt Angebote von Unternehmen, die sagen, wir wollen was tun, damit wir den Norden aufwerten. Mit denen ist noch nicht ein einziges Mal gesprochen worden seitens der Stadtverwaltung. Das kann es nicht geben. Die würden sich engagieren, dort was zu bauen, zu machen, zu entwickeln. Also nehmen wir doch die Angebote, die liegen doch auf dem Tisch. Und jetzt im Moment, und das sage ich, 12 Jahre Stillstand heißt, man lässt es liegen oder man weiß es gar nicht. Und das ist ja noch schlimmer, wenn ich gar nicht weiß, was es an guten Angeboten gibt oder an Wünschen gibt, dann kann ich auch nichts anders gestalten. Und das möchte ich einfach anders machen, das möchte ich besser machen, mit den Menschen, mit den Angeboten, mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, mit den Kreativen. Und dann kann unsere Stadt wirklich eine super tolle, coole, moderne, aber auch historisch geprägte Stadt mit all ihren Pfunden sein, mit denen man einfach nur wuchern muss.
Die Wirtschaftsförderung, das ist jetzt vielleicht ein Thema, was jetzt immer so die Kernkompetenz der CDU scheint, aber also Erfurt hat sich doch wirtschaftlich eigentlich gut entwickelt, ist ein Verwaltungs- und auch ein Zentrum, wo sich Firmen angesiedelt haben. Deswegen mit dem Stillstand 12 Jahre, ist das so eine gute Strategie, da jetzt so in die Hochzeit des Wahlkampfs zu gehen?
Das ist eine hervorragende Strategie, weil ich es ernst meine. Also Logistik allein können wir dauerhaft nicht leben. Logistik ist ein hoher Flächenverbrauch und eine geringere Wertschöpfung. Wir brauchen eine hohe Wertschöpfung. Wir brauchen anspruchsvolle Jobs für unsere jungen Leute. Wir brauchen Hochtechnologie.
Das ist klar. Können Sie das als Oberbürgermeisterin beeinflussen? Tatsächlich können Sie...
Ja, natürlich kann ich das in gewissem Maße, nicht alles. Aber ich kann Voraussetzungen schaffen. Ich kann zum Beispiel es einem Unternehmen leichter machen, hier zu bleiben. Ich nenne ein Beispiel. Warum ist Bornsenf mit einer 26 Millionen Investition vor die Tore der Stadt Erfurt gezogen? Weil sie sich nicht wahrgenommen und nicht entsprechend an die Hand genommen fühlten. Und warum wird demnächst ein großes Unternehmen seine Gewerbesteuer in Leipzig zahlen?
Welches Unternehmen?
Das verrate ich jetzt nicht. Das ist wahr. Will ich jetzt in der Frage nicht sagen, aber und warum überlegen kleinere mittelständische Unternehmen, die sich erweitern wollen in Erfurt, die hier im Bestand haben, ob sie hier bleiben? Das heißt, ich brauche jemanden, der sich um den Bestand an Unternehmen kümmert, die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die ja auch die Unternehmer hier wohnen, hier produzieren, hier wertschöpfen, hier Leute einstellen etc. Und da schwebt mir vor, Bürokratie so weit wie möglich abzubauen. Und ihnen auch jemand an die Hand zu geben, einen Unternehmenslotsen, den würde ich installieren im Oberbürgermeisterbereich, Chefsache Wirtschaft. Und dort so viel wie möglich ihnen abzunehmen an bürokratischen Laufgängen. Die müssen nicht zu 10 Ämtern rennen.
Was für ein Lotsen nochmal? Vielleicht können Sie das erläutern.
Ein Unternehmenslotsen.
Unternehmenslotsen.
Heute rennt ein Unternehmer, wenn er sein Gewerbe erweitern will, wenn er seinen Betrieb erweitern will, zu verschiedensten Ämtern, muss an verschiedenste Türen klopfen, meistens auch persönlich. Und ich denke, ja, das kann man verändern. Kann man für alle verändern, gläsernes Rathaus. Eine Anlaufstelle und dann sollte die Akte laufen und nicht derjenige, der etwas will, sondern ein fertig bearbeiteter Vorgang da auch zurückkommen und das mit ihm besprochen werden. Ist in anderen Städten, auch in anderen Landkreisen neben uns schon üblich. Und für Investoren, die von außen kommen, brauche ich das natürlich nochmal im Besonderen. Mhm. Die kennen sich ja in Erfurt nicht so aus, aber die wollen ja angenommen werden. Ich will ja werben, dass jemand dazukommt. Und ich kann mich auch mal nach außen begeben, kann auch versuchen, jemand abzuwerben.
Ja.
Für Erfurt. Oder ist doch legitim, wenn wir die besseren Voraussetzungen bieten. Mein Gott, wir haben einen ICE-Knotenpunkt. Wir haben einen internationalen Flughafen, fliegt zwar ein bisschen was wenig, aber wir haben allerhand zu bieten und wir können den Unternehmen auch was anbieten und wir können auch für den Messestandort was anbieten. Wir brauchen nur mehr Hotelunterkünfte und wir brauchen vor allen Dingen Bewegung, was neben dem Bahnhof passiert. Da sollte doch schon seit 10 Jahren sich ein Kran drehen.
Stunde noch mal reden.
Da können wir eine ganze Stunde
Frau
drüber reden.
Sie sind voll im Fluss drin, aber wir haben jetzt noch eine gute Minute. Ich habe ja mit fast allen Bewerbern gesprochen, alles nette Menschen, die gute Vorstellungen und Ideen, da stelle ich alle mal was Positives, dass sie das machen und ich habe auch immer das Gefühl, dass alles engagierte, nette Menschen waren. Warum gerade Sie? Warum sind Sie gerade die Richtige für den Job des Oberbürgermeisters oder in dem Fall der Oberbürgermeisterin?
Ich habe klare Vorstellungen, was ich will für Erfurt. Ich will das mit den Menschen machen. Ich bin bereit, klare Entscheidungen zu treffen. Und vor allen Dingen, ich habe die Kompetenz aus vielen Jahren Erfahrung und würde dafür auch mein Landtagsmandat abgeben, wenn ich gewählt würde als Oberbürgermeisterin dieser Stadt, um mich wirklich 100%ig auf meine Stadt einzulassen.
Ich danke Ihnen, Frau Weißmann. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen, denn dann werden Sie auf Andreas Bausewein treffen im Streitgespräch. Wenn Sie da auch so kampfeslustig sind, dann könnte es eine spannende Sendung werden. Bis dahin eine gute Zeit. Schonen Sie Ihre Stimme, obwohl das geht gar nicht. Und dann bis in 14 Tagen.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.